Ich bin zwar nicht Edith Michaela, sondern Daniela Kraus, aber trotzdem gehen wir heute am Michaela-Platz. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Wenn man so am Michaela-Platz steht, dann sieht man Barock und das Loshaus und mittendrin lauter alte Steiner. Wie ist der Anfang vom Michaela-Platz? Seit wann gibt es den? War der schon immer dort als Platz?
Ja, zumindest war er schon immer sehr wichtig, aber nicht als Platz, sondern als Kreuzung, und zwar schon bei der zur Zeit des römischen Camps, also der römischen
Siedlung.
Weil, du weißt ja, dass die römische Mauer die südliche Grenze der Graben war. Mhm. Und aus dem Graben heraus ist, wo Buchlaben und Kohlmarkt heute sind, gegangen die Via Decumana.
Das war die Heeresstraße, oder?
Nein, es war nicht die Heeresstraße, es war die Hauptstraße vom Lager. Und deswegen auch wichtig, weil es eigentlich die Verlängerung von der Bernsteinstraße war. Das heißt, der Bernstein ist von der Ostsee gekommen, durch Vindobona und auch Carnuntum, weil Carnuntum war ja eigentlich das wichtigere Lager, nach Süden gebracht worden und in Aquileia verarbeitet worden. Also darum war das eine sehr wichtige Straße. Die andere wichtige Straße war die heutige Herrengasse, weil das war die Limesstraße. Es war eigentlich natürlich überregional gesehen die wichtigere Straße.
Das war die Grenze vom Römischen Reich?
Das war die nördliche Grenze vom Römischen Reich. Und da gibt es den Rhein-Limes, den Donau-Limes und so weiter. Also man kann sagen, dass diese Limesstraße quasi vom Ärmelkanal von mir aus geführt hat, bis auf jeden Fall Pannonien und dann wahrscheinlich noch weiter, also bis Kleinasien.
Und da haben sich die zwei gekreuzt?
Und da haben sich die zwei gekreuzt. Das war auch, was Funde belegen, schon Teile der Zivilstadt dort, obwohl die Hauptzivilstadt der Römer ja auf der Landstraße war, aber auch dort waren Teile der Zivilstadt, und es könnte sein, dass dort eine große Stele war, weiß man aber nicht genau.
Also eine große Stele?
Eine Stele.
Eine Stele. Große Stele. Eine große Stele.
Also eine große Säule war die, weiß man aber nicht genau. Was man weiß ist, dass Häuser dort waren, könnte sogar sein, dass es ein Gasthaus gegeben hat oder ein Bordell, was ja nicht so unlogisch wäre. Was man, wenn man runterschaut in diese Ausgrabungen, sieht, da ist über einer Ausgrabung ein Plastikdachel, ein durchsichtiges. Und darunter sieht man Reste von Putz mit grünen Blättchen.
Und da glaubt man, es ist eine Weinschenke.
Oder was, ganz einfach die Dekoration von einem Wohnhaus, weiß man nicht. Das war dann, wie das neu war, spät, also so um die 90er Jahre herum, 1990er Jahre.
Also nicht, wie es neu war, römisch, sondern wie es neu ausgegraben war.
Weiß nicht einmal, wie es war, römisch. Das war so schön damals. Es war so natürlich jahrhundertelang
Eingram.
Und jetzt hat sich das durch die Sonne und durch die Witterungsverhältnisse halt.
Ach so, wirklich?
Sehr verschlechtert. Das ist nur mehr wirklich mit Fantasie, man erkennt es noch, aber mit Fantasie zu erkennen. Ja, die Römer sind so um 400 herum, ein bisschen was nach 400 abgezogen. Man weiß ja dann von Wien nichts. Aber springen wir jetzt zur
Kirche,
beziehungsweise zum heutigen Kohlmarkt, weil diese Straße ist natürlich geblieben, dieser Verkehrsweg. Und das haben sie da links und rechts, Wohnungen, Häuser, kleine Häuschen, vielleicht auch Geschäften angesiedelt. Und eben die Kirche ist dann gekommen, Anfang des 13. Jahrhunderts. Könnte sein, dass sie unter Leopold VI., dem Babenberger, noch gegründet worden ist.
Das ist die Michaela-Kirche.
Das ist die Michaela-Kirche. Und die war, wie alle Kirchen damals, von einem Friedhof umgeben.
Aber warum heißt die überhaupt Michaela-Kirche?
Weil es dem heiligen Michael geweiht worden ist.
Okay.
Und da ist eben das Patrozinium ist der heilige Michael.
Dann könnte sie auch Michael-Kirche heißen.
Das kann ich da jetzt nicht beantworten.
Sie heißt halt Michaela-Kirche, damit wir an der Stelle die Edith Michaela grüßen können.
Ja, wahrscheinlich deswegen. um die Kirche herum war eben der Friedhof und dieser Friedhof war aber nicht frei zugänglich von außen. Also war schon, man konnte schon rein, aber nur durch zwei Tore, weil er umgeben war von kleinen Läden.
Wahrscheinlich so wie in Mariazell.
Ja, vielleicht auch gewöhnliche Verkaufsläden, das kann man nicht sagen. Und von Häusern, die Mesner und so weiter diesen Leuten gehört haben. Das heißt, auf der anderen Seite waren Häuser, die in die im Straßenverlauf waren. Und auf der Seite von der Kirche, wenn man da die heutige Reitschulgasse oder verlängerte Augustinerstraße überquert, ist schon ein Stück weiter vorne die Burg gestanden.
Aha, das ist also Babenberger Burg.
Nein, nicht am Hof, sondern die Burg, die heutige, der heutige Schweizer Hof. Von der Burg, der ja der älteste Teil war, schon von Babenbergern, natürlich, da hast du schon recht, wahrscheinlich von Babenbergern angefangen. Man kann das nicht ganz genau datieren. Jedenfalls ist diese Burg nur aus diesem Teil damals bestanden. Später dann ist ein Garten dazugekommen, das sogenannte Paradeisgartel.
Hat was mit Paradeisern zu tun? Nein, weil es geht sich nicht aus, weil da gab es noch keine Paradeiser bei uns.
Ja, aber schon indirekt gibt es einen Konnex, weil die Paradeisgartel heißt Paradiesgarten und die Paradeiser heißen ja Paradiesäpfel. Also das Paradies ist die Klammer sozusagen. Und dieses Paradeisgartel hat relativ weit in den heutigen Platz hineingereicht. Das kann man auch noch in diesen Ausgrabungen sehen, die der Hans Hollein gestaltet hat. Weil da ist angeschrieben und da sieht man, wie weit dieser Garten in den heutigen Platz.
Weil man an den Mauern erkennt eine Gartenanlage einfach.
Ja, das wusste man, das ist ja dokumentiert.
Also und die, weil du sagst, Hans Hollein gestaltet, der hat diese Einfriedung von der Ausgrabung dann gestaltet.
Der hat das entworfen, weil das Ganze war bei der Umgestaltung in den späten 80er Jahren, 1980er Jahren, ja, riesiges, das war ja alles aufgeräumt, das war ein riesiges Areal. Da ist ja unterirdisch viel mehr an Mauern und so weiter noch
da. Wieso ist das überhaupt aufgeräumt worden? Jetzt,
ja, da ist eine Umgestaltung halt gemacht worden oder Renovierung. Und
Der Hans Hollein?
Wollte ich jetzt nicht sagen. Ah ja, nein, entschuldige. Statt des Paradeisgartel ist nachher weggekommen, weil man ein Ballhaus dorthin gebaut hat.
Zum Große Beispiel. Mode.
Ballhaus Beispiel. Haben wir ja schon. Mit einem Rittenplatz, eigentlich ein verspätetes und nicht mehr aktuelles, gefunden. Und dort hat man also dieses Ballspielhaus gebaut, das in der Verlängerung quasi des Kohlmarkts war. Am Ende, am Eck, stadtseitigen, war ein Türmchen, das man auf verschiedenen Stichen und so weiter aus dieser Zeit noch sehr gut erkennen kann. Ich werde in die Shownotes ein paar
Fotos
zu Fotos. Also zu, ja.
Zu Fotos von Stichen.
Ja. Und dieses auf der anderen Seite von der Straße, die es ja damals noch war, also wieder verlängerter Kohlmarkt, waren Häuser und die hat man Stöckel genannt. Da war Apotheke und alles Mögliche und auch die haben ein Türmchen gehabt, sodass es ein bisschen parallel gegangen ist. Das heißt, es war von einem Platz
Karret.
Eigentlich überhaupt noch Karret.
Es war einfach eine Kreuzung.
Ja.
Weiterhin.
Und die Dann hat der Ferdinand II., glaube ich, Anfang des 17. Jahrhunderts die Banabiten nach Wien gerufen. Das war gegen reformatorischer Orden. Weißt, 16. Jahrhundert, Luther und so weiter.
Also und die waren wieder krasse Katholiken.
Ja, und die sind nach Wien gekommen und die haben für die Kirche, die damals noch sehr unauffällig war, Pläne vorgelegt, und zwar von zwei Architekten, dem Filiberto Lucchese und vom Giovanni Tencala.
Barock.
Frühbarock, die haben sehr, sehr viel in Wien gemacht. Du kennst den Lucchese gut von einem Bauwerk, von dem wir schon gesprochen haben, und zwar ist es die Brigitta-Kapelle.
Ah, ja.
Diese kleine Brigitta-Kapelle im 20. Bezirk, die hat auch der Lucchese entworfen. Es sind dann sehr viele Dinge, die die beiden gemacht haben, wieder verschwunden. Auch dieser Plan ist nicht zur Ausführung gekommen.
Ja, weil es ist ja keine frühbarocke Kirche. Das kann sogar ich sagen, die Michaelerkirche definitiv nicht,
oder? Das ist verschiedentlich geändert worden. Es ist dann dieser Vorbau gemacht worden, den es heute gibt. Und später dann ist es klassizistisch verändert worden. Aber über die Michaelerkirche so nebenbei zu reden, ist eigentlich fast ein Sakrileg. Dann machen wir einmal.
Ah, dann wissen wir, was wir die nächste Folge machen.
Ja, können wir auch machen. Was aus dieser Planung geblieben ist, ist das große Michaelerhaus. Das ist, wenn man vor der Kirche steht, links das vorspringende Haus.
Aha, was ist da für ein Geschäft drin?
Das große unten ist drinnen irgendein Herrenmodegeschäft, war immer drinnen. Mhm. Oben hat, was vielleicht jetzt rezent war, die Elfriede Ott bis zu ihrem Tod gelebt.
Aha.
Das war immer recht interessant bei Führungen zu erwähnen. Und der Goldfülfe, der König, hat dort auch gewohnt in dem Haus. Das ist eigentlich das, was übergeblieben ist. Dennoch haben wir die Friedhofsmauer, also diese Umfriedung von den Friedhöfen weggerissen, weil dort sind nur mehr sehr, sehr wenige Leute bestattet worden. Und dadurch ist schon leicht ein platzartiges
Gefüge entstanden. Weil da halt kein Friedhof mehr war, sondern ein Platzl.
Genau, vor der Kirche. Also eigentlich ein Platz, der die Kirche betont hat.
Ja.
Auf der anderen Seite, immer nach heutigen Adressen, ist Eck Kohlmarkt und Herrengassen noch immer ein Haus in den heutigen Platz reingestanden und rechts verlaufend eben diese Stöckel. Dann haben wir geplant, Anfang des 18. Jahrhunderts, eben die Hofburg komplett umgeplant. Also es war der Leopoldinische Trakt war schon, aber man wollte immer Umplanung machen. Hat den Lukas von Hildebrand damit beauftragt. Und die Winterreitschule ist auch schon gestanden, muss man sagen, die auf der linken Seite, was jetzt der Anfang von der Reitschulgassen ist. Und der Lukas von Hildebrand hat geplant, einen pompösen Eingang in die Burg, der ja
jetzt ist.
Ja, den hat er nicht geplant, also. Aber er wollte damals schon eben das betonen, weil bis dahin war es ja völlig unspektakulär. Da ist man halt war halt der Straßen. Ja. Und da hat er ist geplant gewesen, eine Rotunde. Mhm. Auch die sieht man auf den Stichen von damals, man kann sich das dann anschauen. Und zwar war diese Rotunde aber nicht so weit her vorne, wie heute der Michaelertrakt ist, sondern der war eher hinten, wo anfängt der Reichskanzleitrakt, also am Ende dieses Durchgangs.
Aber eine Rotunde heißt, es war konvex oder konkav?
Das war konkav zum Michaelerplatz, zum heutigen. Also das Bacherl sozusagen ist zum Burg, in der Burg gewesen. Aus irgendeinem Grund haben wir dem Lukas von Hildebrand dann diese Bauaufsicht entzogen. Das hat der jüngere Fischer von Erlach dann weiterverfolgt, aber nicht fertiggestellt. Also ist aus dieser Zeit ist eigentlich nur diese Rotunde gewesen, die man heute auch nicht mehr sieht. Das Ballspielhaus ist unter der Marie Theresia ins alte Burgtheater verwandelt worden.
Ah, dort war das erste Burgtheater war dort.
Ja, genau. Und da hat die Maria Theresia, die war zwar nicht so eine begeisterte Theatergeherin vielleicht, aber damals zumindest, aber sie hat gesagt, Spektakel müssen sein. Mhm. Was vielleicht bei dem Burgtheater noch zu erwähnen ist, entschuldigen, ich schweife ab.
Bitte schweife.
Dass der Josef II. Ja dann nicht wollte, dass ein Stück schlecht ausgeht.
Also der wollte nur Happy End.
Der wollte nur, das war der Wiener Schluss. Aha. Das heißt, also Hamlet und Romeo und Julia sind entweder nicht gespielt worden oder sie haben glücklich überlebt, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber es hat eben diesen Wiener Schluss gegeben, damit das nichts Böses passiert.
Hat drum der Don Giovanni einen Wiener Schluss?
Hat der einen Wiener Schluss?
Der hat doch einen Schluss, wo sie dann zum Schluss alle so fröhlich singen, der nicht...
Ja, aber die singen über ihn. Nicht, da ist er ja nicht mehr, er ist ja schon in die Hölle gefahren. Okay. Aber wir haben in dieser einen Inszenierung, geht er da hinten hinter den anderen und horcht sie das an, was die sagen, wo man ein bisschen verwirrt wird.
Also gut, jetzt schwiff ich ab, aber das Abschweifen ist ja der Sinn von dem Podcast. Also schweifen wir fröhlich ab und wissen jetzt, Josef II. Wollte einen Wiener Schluss. Und was hat das mit dem Burgtheater zu tun? Schweifen wir zurück.
Na, das Burgtheater war jetzt ein Teil der Hofburg. Auf der anderen Seite war, also der Reichskanzleitrakt, aber noch immer diese Stöckeln, die in den heutigen Platz hineingeragt haben. Ja, und es ist nur, das ist dann überhaupt nicht mehr weiterverfolgt worden. Entweder hat man kein Geld gehabt oder er wollte auch nicht. Die Michaelerkirchen ist dann im klassizistischen Sinn renoviert worden oder restauriert worden. Jedenfalls war es noch immer eine Kreuzung und die war aber eine wichtige Kreuzung, was man schon daran erkennt, dass 1838 ist dort die erste Gaslaterne Wiens in Betrieb gegangen.
Oh, sehr prominent. Die und wo kam da das Gas her? Oder wie
aus
das?
Dem Gaswerk Rossau.
1838, das war vorher waren es was? Waren's
na mit
keine Beleuchtung oder Kerzen?
Kerzen oder ja.
Öllaternen?
Weiß ich nicht, ob es Öl war. Wäre möglich, ja.
Also gut, also die war angeschlossen an eine Gasleitung.
Gasleitung, die ein Apotheker in der Rossau hergestellt hat aus Rübsamen, soweit ich mich erinnere, was immer das auch ist. Und der hat das dort hingeleitet. Gibt es im Übrigen eine Folge, eine relativ frühe über eine Gaswerke von uns. Und dann ist in diese ganze Angelegenheit, ja, das muss man vielleicht noch sagen, Eckschauflergasse und Herrengassen war ein kleines Palais, das Palais Dietrichstein.
Wir haben doch ein Palais Dietrichstein am Minoritenplatz gehabt.
Ja, aber das ist nicht so klein, aber dort war ein relativ kleines, dreigeschossiges und das ist wieder wichtig, weil dort war das Café Grinsteidl drinnen, das berühmte Literatencafé.
Aber das ist nicht jetzt, wo jetzt das Grinsteidl war.
Oh ja, nur so. Das Palais ist nicht mehr das. Und diese Dietrichstein haben, ist aus irgendeinem Grund, Verkauf oder Verwandtschaft, ist es dann Mitte des 19. Jahrhunderts in den Besitz der Familie Herberstein übergegangen. Und die heißt seitdem Herberstein oder Dietrichstein-Herberstein. Und dann ist in diese ganze Sache auf einmal Bewegung gekommen, weil Ringstraße, weil Historismus und so weiter. Und man hat also jetzt beschlossen, dass man endlich dem Graffelwerk, was dort ganz einfach herumgestanden ist, ein Ende macht. Im Übrigen war in einem dieser Häuser auch der Däne, der Zuckerbäcker, der dann seinem Angestellten, dem Demel, dieses Geschäft verkauft hat. Und der ist dann im Zuge dieser Abrissarbeiten, die stattgefunden haben, am Kohlmarkt gezogen.
Ins jetzige Demel.
Aber damals war er quasi, man kann nicht sagen in der Hofburg, aber in der Nähe der Hofburg. Ja, also man hat jetzt beschlossen, dass man das fertigstellt und natürlich Historismus.
War jetzt immer so 1860 oder was?
Ja, da sind wir schon eigentlich schon später, also 1898 ist das Ganze fertiggestellt worden.
Aber was das die Michaela-Kuppel ist, doch muss doch viel älter sein.
Nein.
Echt?
Ja.
Na wohl.
Also Ende des 19. Jahrhunderts. Und man hat also jetzt eigentlich nichts, es gibt einen Stich vom Salomon Kleiner, der eine Ansicht von der Michaela-Seite der Burg zeigt, aber die also nicht, die eigentlich seiner Fantasie entsprungen ist oder vielleicht davon am Plan von Fischer von Erlach, weiß man nicht, aber auf jeden Fall gibt keine tatsächliche Gegebenheit wieder. Und man hat jetzt nicht gewusst, was der Fischer von Erlach sich gewünscht hat. Es ist dann übertragen worden, die Planung von diesem Michaela-Trakt dem Burghauptmann, das war ein gewisser Ferdinand Kirschner. Und der hat aber auch nicht gewusst, ob der Fischer von Erlach eine Kuppel über der Einfahrt wollte oder nicht. Es hat zwar eine Kuppel gegeben über dem Hofreitschultrakt, aber man hat nicht gewusst, was.
Ja, aber warum haben die dann Ende des 19. Jahrhunderts die uralten Pläne vom Fischer von Erlach verwirklichen wollen?
Weil der Fischer von, erstens einmal war es im Sinn des Historismus.
Ja.
das Ganze. Zweitens war der Fischer von Erlach ein nationales Heiligtum. Die noch dazu, wo man glaubt hat, sie sind vom Vater. Und dabei hat aber der Sohn den Lukas von Hildebrand, also der Josef Emanuel Fischer von Erlach. Das haben wir aber irgendwie nicht ganz mitgekriegt. Aber das war ja der Sinn des Historismus.
Aber das verstehe ich jetzt also mit den, warum haben es dann ursprünglich die Fischer von Erlach Pläne nicht umgesetzt?
Da hat es kein Geld gegeben, es ist verworfen worden.
Und die sind von wann? Von 17 irgendwas?
Ja, 1730 oder so, oder 1745. Also ab 1740 hat die Maria Theresia mit ihren ganzen Erbfolgekriegen nimmer mehr
den Nerv gehabt,
dass da die Hofburgpläne weiterverfolgt. Also der Ferdinand Kirschner hat also diese Exedra, die es ja jetzt gibt, diese geschwungene Front.
Ja.
Und damit hat er eigentlich wieder diesen Gedanken vom Lukas von Hildebrand aufgenommen, der ja
mit
schon
der Rotunde.
Mit der Rotunde, die gestanden ist, aber die dann abgerissen worden ist. Und dieser ganze Michaela-Trakt, den wir heute kennen, ist eben, oben steht glaube ich 1898, fertiggestellt worden und man hat sich dann für diese Kuppel entschieden und hat eben das in diesem historistischen Sinn fertiggestellt.
Und was ist mit den Brunnen?
Die Brunnen sind auch damals gemacht worden, auf der linken Seite Macht zur See, auf der rechten Seite Macht
also
zur
Lande. Also auch so spät?
Auch so spät.
Auch nach Fischer von Erlach Plänen?
Nein. Und diese Brunnen, die werden wir aber in einer Brunnenfolge einmal besprechen, weil die sind auch zu schade, dass man es so nebenbei erwähnt. Brunnen haben ganz einfach zu einer barocken Schlossanlage dazugehört. Das war so.
Ich muss gestehen, es war mir vollkommen unklar, dass das so spät. Ich habe gedacht, das ist barock.
Nein. Hat er offensichtlich gut.
Er hat gut gefaked.
Gut, ja. Gut,
nachgemacht. Ja, gut, ist er nach den Plänen.
Wie diese Pläne entstanden sind, hat der Herr Herberstein beschlossen, dieses mickrige, kleine, herzige, für uns heute wünschenswerte Palais auch niederzureißen und dort ein imposantes hinzubauen. Ja. Also eben das historistisch.
Ja.
Zeigt, was man hat. Und hat geplant, auch dort eine Kuppel aufzusetzen. Oh. Was natürlich hierarchisch fast unmöglich war und auch nicht gewünscht war, aber er hat es trotzdem gemacht. Also es war nicht so eine Kuhklopfkuppel, sondern es war mehr so ein Rondo. Das hat er also, erstens einmal hat er sich dem Kaiser sozusagen gleichgestellt und zweitens war das auch städtebaulich mehr oder weniger wirklich nicht wünschenswert, weil jetzt haben wir endlich gehabt eine repräsentative Ansicht, wenn man von der Stadt gekommen ist, von der Burg und diesen Platz, weil es ist nur mehr ein Haus, das in den Platz hineingesprungen ist, da gewesen. Aber er hat mit dieser Kuppel wieder eine Querverbindung geöffnet, weil die Sichtachse jetzt von der Augustinerstraße oder von der Reitschulgasse natürlich den Blickfang von dieser Kuppel gehabt hat.
Ja.
Also es war städtebaulich auch nicht ideal. Dennoch, vielleicht gehe ich da gleich drauf ein, ist diese Kuppel bis, glaube ich, 1934 geblieben. Mhm. Dann haben wir es aus Gründen des Platzes weggerissen und hat oben diesen Dachgeschossausbau sozusagen, dieses Dachgeschoss draufgesetzt, das so grau ist und eigentlich denkt man sich, das komisch, das passt überhaupt nicht drauf.
Habe ich jetzt nicht im Kopf, muss ich mir anschauen.
Und da...
Das ist Ecke Kohlmarkt-Herrengasse.
Nein, Ecke Schauflergassen und Herrengassen. Dort, wo das Grinsteidl drin ist, wo der Biller drin ist.
Der Biller statt ein Grinsteidl, das ist ja ein wirklicher Kulturverfall.
Ja, wobei man ja, es ist ja dann von Do & Co. dieses Grinsteidl in den 1990er Jahren gemacht worden. Und da haben alle gejammert, wie das weggerissen wurde. Das war ja auch ein Fake.
Ja.
Also das war ja, damals natürlich war eine Katastrophe, weil das Grinsteidl war Literatencafé. Karl Krause demolierte Literatur, in der sie alle getroffen haben. Der Felix Salten hat den Karl Krause einmal ein Watschen dort gegeben. Also das war bekannt. Ja, um auf dieses Palais Herberstein nochmal zurückzukommen, da haben wir also diesen Dachbodenausbau gemacht und dann das Ganze hat dann gekauft Raiffeisen, glaube in den 50er Jahren, und hat das Ganze dann, hat dem dann noch einen Pavillon draufgesetzt.
Aha.
Den man aber nur sieht, wenn man ganz aufs andere Ende geht, also in schon wirklich bei der Reitschulgasse, beim Lodenbankel in kleinen Michaelerhaus sieht man es eventuell schon. Das ist so ein wirklich ein moderner, dreieckiger Spitz, der ganz scharf in den Platz hineinragt. Mhm. Bin überzeugt, dass den noch nicht sehr viele Leute bemerkt gesehen haben.
Und was ist da drin?
Da sind erstens einmal Maschinenräume drinnen und zweitens ein Sitzungssaal und drittens eine Kantine, wenn mich nicht alles da
ist. Ah, ja.
Gott sei Dank hat man nicht unten, wie man es ja in sehr vielen Häusern, wo der Dachboden ausgebaut wird, gemacht, hat man ja in sehr vielen Häusern unten eine Garage, dort ein Geschäft gemacht. Das hat man dort
nicht gemacht.
Nicht gemacht. Obwohl man sagen muss, dass der Michaelerplatz einmal ein großer Park in den 50er, 60er Jahren ein riesiger Parkplatz war.
Aha, interessant.
Kann man sich Bilder
anschauen.
Kann ich
mir vorstellen, ja.
Und dann, also jetzt gehen wir wieder zurück, um die Jahrhundertwende, ist ein einziges Haus noch in den Platz hineingeragt. Das war das Dreilauferhaus. Mhm. Und zwar Ecke Herrengassen und Kohlmarkt. Das hat ursprünglich gehört dem Wetzler von Blankenstern, Hofjude, wo Mozart sehr viel gespielt hat, war Mäzen von Mozart. Und das hat es noch gegeben und diesen Grund hat, das ist verkauft worden und diesen Grund hat der Herr Goldmann gekauft. Das war ein Schneider, wirklich der Haute Volée von Wien. Und der hat ein Geschäft am Graben gehabt und das ist ihm zu klein geworden. Und er hat eben diesen Grund und hat den Adolf Loos beauftragt, dieses Haus, also dort
am Haus
zu bauen, eben nach den neuesten Erkenntnissen oder nach der neuesten Mode, sagen wir so.
Und hat er da schon gewusst, dass der Adolf Loos was Skandalöses hinbauen wird?
Das hätte er sich wahrscheinlich denken können. Aber so skandalös waren ja die ersten Geschäfte von, also die Geschäftseinrichtungen und so weiter von Loos eigentlich gar nicht. Mhm. Aber dieses Haus hat halt dann wirklich einen Skandal erregt. 1909, glaube ich, und ich glaube 1912 ist fertig geworden. Ist natürlich nach den modernsten, also ganz modern gebaut oder sehr funktionell gebaut, sagen wir so. Weil der Loos hat ja gesagt, Ornament ist Verbrechen und es darf alles nur gemacht werden, was man ihm braucht. Aber diese Bay Windows, die da oben sind, da sind wahrscheinlich die Damen gesessen, während die Herren, es waren nur Herrenschneider,
ach so.
Während die Herren, die bei den Anzugproben waren, stell mir vor, wie sie da gesessen sind und am Platz runtergeschaut haben und garantiert alle Leute ausgerichtet haben,
wahrscheinlich
unten vorbeigegangen sind. Zumindest ich mache das so. Und edelste Materialien, also Marmor, er nimmt mit den Marmorsäulen nimmt er Bezug einerseits auf die Kirche, andererseits auf die Säulen vom Michaelertrakt, das geschwungene Glas, das nimmt da auf die Exederer vom Michaelerplatz Bezug. Also es hat wirklich alles durchdacht, aber es war komplett glatt. Hat über den Fenstern keine Dacherln gehabt, wie alle anderen Fenster. Die Leute haben gesagt, das ist Haus ohne Augenbrauen. Der Kaiser war total...
Der Kaiser war empört.
Der Kaiser war empört und entsetzt. Und es war dann so, dass er sich zur Konzession erklärt hat, Blumenkästen. Diese Blumenkästen,
die
montieren. Vielleicht hätte er sonst die Bewilligung nicht gesagt, das weiß ich nicht. Also jedenfalls ist es jetzt natürlich eine Ikone der Moderne.
Und in den Blumenkästen sind Pelargonien gewesen.
Sind Pelargonien, da hätte er sich auch was Originelleres einfallen lassen können. Zum Adolf Loos, nur wieder kleine Abschweife.
Jetzt haben wir 7 Folgefolgen.
Ja.
Aber der Adolf Loos war doch ein Unsympathler, oder?
Ja, vor allem ist er verurteilt worden. Ja,
als Kinderschänder.
Als Kinderschänder. Und er hat aber ursprünglich ein Ehrengrab gehabt. Und für ihn, ich glaube erst in den 2000er Jahren, ist noch eine Kategorie, weil es gibt ja ehrenhalb gewidmete Gräber und Ehrengräber, noch eine Kategorie eingeführt worden, historische Gräber. Und da ist sein Ehrengrab auf historisches Grab sozusagen
umgewidmet worden. Ehrengräber.
Ja, das haben wir also nicht so stehen lassen wollen. Damit war der Platz vollendet. Und es war jetzt ein repräsentativer Platz vor der Burg, der natürlich, und dann ist das Ganze eben, diese Ausgrabungen gemacht worden, was der Hollein
gestaltet hat.
Da hat es ja sehr viele Denkmalschützer gegeben, die gesagt haben, das ist wieder Zerstörung und die Blickachse wird ja wieder gestört. Kann man vielleicht überleiten
zu den Bäumen,
weil der Initiator von dem Ganzen war der Pfarrer von der
Michaelerkirche. Jetzt, von den Bäumen?
Ja, nein, dieser Umbau.
Der jetzige, aktuelle.
Ja, der Pater Rauch, weil der hat, ja, der am meisten gestört hat, hat ihm der Geruch von den Pferden. Also Pferdeurin. Und auch das Kopfsteinpflaster, das ich ganz gern gehabt hätte, weil ich nicht mehr Radl fahre.
Ja, eben. Es ist schön, aber es ist zum Radlfahren furchtbar gewesen.
Ja. Und so hat man halt das umgestaltet. Hat es sehr, sehr viele Gegner gegeben, auch mit den Bäumen. Sie stören jetzt nicht, wie das ist, wenn es größer werden und wenn es wachsen.
Ich glaube, Bäume werden uns nie ganz stören.
Nein, es wird vor allem notwendig sein. Ja, und dann vielleicht als Abschluss noch, man sagt ja, oder ich sage, dass das Ganze ein Architektur
Freilichtmuseum ist.
Man geht durch die Jahrhunderte. Denk an die Ausgrabungen, das sind römische, sind teilweise auch mittelalterliche. Auch die Kirche ist mittelalterlich, weil im Grund ist ja romanisch mit einem gotischen Turm. Dann haben wir die Renaissance, wenn du auf die Stallburg schaust, die ist ja vom Michaelerplatz aus ist, mit diesem Schwibbogen. Dann hast du das große und das kleine Michaelerhaus, die als Frühbarock, wobei im kleinen Michaelerhaus sehr lang, kann ich mich noch erinnern, bis 1976, glaube ich, das Michaeler Bierhaus drinnen war. Es war eine sehr bekannte Gaststätte, okay, ist nicht mehr. Frühbarock, dann hast du die Hofreitschule, die eben noch unter Karl dem VI. Gebaut worden ist, Hochbarock. Dann hast du das Portal von der Michaelerkirche, klassizistisch, also dem Vorbau. Dann hast du den Historismus, den Michaelertrakt.
Was mich so angekriegt haben.
Ja, natürlich das Loshaus und das Palais Dietrichstein. Aus den 30er Jahren der Aufbau vom Palais Dietrichstein und als zeitgenössisch kannst du eben sagen, diesen Pavillon, der noch am Palais Dietrichstein.
Und die holländische Gestaltung. Und das ganz zeitgenössischste sind Bäume, ist doch schön.
Ja, kann man auch sagen. Also ist wirklich einer der schönsten Plätze von Wien. Und mit Kirche und Hofburg, die uns Gelegenheit geben,
nächste Folgen zu planen.
Genau.
Dann danke für diesen Besuch des Michaelerplatzes und bis zum nächsten Mal. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.